Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch, Aktiv Radio Podcast. Und eigentlich habe ich jetzt 1,6 Millionen Leute vis-à-vis von mir. Es ist nämlich jemand hier bei mir, der 1,6 Millionen Mitglieder mitgebracht hat, einmal gedanklich mitgebracht hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was könnte das sein? Es ist nicht ein Politiker, weil die haben garantiert nicht 1,6 Millionen Followers. Es ist auch nicht irgendein Wirtschaftsführer wie in der Schweiz. Es gibt, glaube ich, niemanden, der 1,6 Millionen Mitarbeiter hat, sondern es ist ein Verein. Er hat mit Verkehr etwas zu tun. Er hat sehr viel mit Strassenverkehr zu tun. Es handelt sich nämlich um einen Touring-Club von der Schweiz, der TCS. Und bei mir am Mikrofon begrüsse ich ganz recht herzlich begrüßen den Direktor oder General Manager oder CEO oder was auch immer vom TCS, der Dr. Jürg Wittwer. Jürg, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Jürg Wittwer, du bist mal einisch oder er relativ lang in Afrika gesehen. Du leitest heute einen urschweizerischen Verein, nämlich den TCS. Und jetzt machen wir aber den Gump zurück nach Afrika, wo dich vermutlich sehr geprägt hat. Deine Eltern waren 25 Jahre lang in Afrika gesehen. Und auch du bist 7 Jahre von deinem Leben in Afrika gesehen. In den jungen Jahren bist du dort gesehen. Was ist passiert, dass du Afrika verloren hast und in die Schweiz zurückgekommen bist?
Das Studium. Also respektive das Gymnasium, dazumal war der Abschluss an einer französischen Schule in der Schweiz noch nicht anerkannt gewesen. Und darum musste ich zurückkommen.
Du bist in Burkina Faso, sagt man dem so, oder wie sagt man das richtig?
Burkina Faso.
Das ist richtig, ja. Genau. Und die Hauptstadt hat einen ganz kurligen Namen, das ist Ouagadougou.
Für eingeweihte Ouaga.
Ouaga, einfach nur Ouaga, genau. Genau. Und was ist dort gesprochen? Die Sprache ist Französisch?
Also die offizielle Sprache ist Französisch, aber Ouagadougou ist die Hauptstadt von den Mossi, also die ethnische Gruppe von den Mossi, und die reden Moré.
Das kannst du?
Von Jure Laboué.
Okay, was hat das geheissen?
Wie heiss ist. Aber ich kann nicht empfehlen, ich kann nur brocken.
Ja. Ja, aber mit Französisch bist du dort durchgekommen?
Ja, ja. In der Stadt ist das problemlos. Auf dem Land kommt man mit Französisch nicht weiter.
Wie sind deine Eltern auf Ouagadougou, sprich auf Burkina Faso, gekommen?
Als Entwicklungshelfer für ein kirchliches Werk.
Wenn man von Entwicklungshilfe redet, ist das eigentlich richtig? Brauchen die eigentlich Hilfe, die Leute? Also sie brauchen vielleicht Entwicklung, aber die Frage ist, ob sie Hilfe brauchen. Oder? Ich frage mich immer wieder, wenn man das hört, so viele Gelder sind gesprochen worden und dann geht es irgendwann ans Hilfswerk und die machen dann irgendetwas. Hast du eigentlich das erlebt als konstruktiv? Oder als eher vielleicht ein bisschen destruktiv?
Das ist ganz, ganz eine gute und auch wichtige Frage. Also zuerst jemand anderem helfen, das ist auf der einen Seite immer grosszügig, auf der anderen Seite hat es immer auch etwas Arroganz. Das sind die Hilfe brauchen. Und ich halte es relativ einfach. Ja, stimmt, Afrika hat ein schwierigeres Umfeld als Europa, klimatisch, von politischer Vergangenheit. Und Afrika hat materiell weniger Wohlstand als Europa und das ist sicher gut, wenn man hilft. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, vielleicht kann Afrika von uns materiell profitieren, Europa kann menschlich von Afrika sehr viel profitieren. In vielen Punkten ist Afrika einfach sehr, sehr viel weiter als wir menschlich, in der menschlichen Beziehung, in der Lebensfreude. Es gibt nie so viel Selbstmord und nie so viel enttäuschte, frustrierte und psychisch kranke Leute wie in der hochentwickelten Welt. Und da tut es gut, wenn man zwischendrin nach Afrika geht und nach Afrika schaut.
Ist das für dich heute noch eine innere Position, die du hast? Das heisst, es kommt irgendeiner zu dir ins Büro und ärgert sich und hat rote Ohren und so weiter. Dann läuft von dir irgendwie so ein afrikanisches Geblüt ab und sagst, jetzt nehmen wir es doch ein bisschen ruhiger und sind eigentlich schneller bei der Lösung, als wenn wir hier im Zeug rumhüppern.
Ich würde gerne ja sagen, aber ich bin natürlich jetzt auch schon etliche Jahre zurück. Und
also du bist auch schon versucht eigentlich.
Das Wirtschaftsleben diktiert einem einen bestimmten Pace auf. Aber ich möchte ein Beispiel erzählen, wo ich als knapp 18-Jähriger zurück in die Schweiz gekommen bin. Und ich bin ins Gymi gegangen und habe dort neue Leute kennengelernt und Kollegen kennengelernt. Und dann war es Samstag. Und es war Mittag, ich war allein in der Schweiz, habe bei entfernt Verwandten gewohnt. Und hatte Hunger am Samstagmittag. Und dann habe ich entschlossen, zu meinem Freund zu essen. Und habe um 12:30 an der Tür geläutet. Und dann ist die Mutter gekommen und gesagt, oh Jörg, schön, dass du da bist. Du, schau, wir sind gerade am Essen. Zeig mir das Sofa und gib mir eine Zeitung. Und in Afrika bin ich mir gewöhnt, ich kann zu jeder Zeit irgendwo in ein Haus reinlaufen. Und wenn es zur Essenszeit ist, bekomme ich zu essen. Und in der Schweiz, wenn man sich nicht 3 Tage zum Voraus anmeldet, dann ist das nicht möglich.
Also alles ein bisschen kompliziert.
Ja.
Wenn du das Gefälle jetzt anschaust, also rein finanziell ist ja das klar, das Gefälle. Oder? Also das, was man hier in der Schweiz verdient, verdient vielleicht einer in Ouagadougou das ganze Jahr nicht. Aber ist auch das Leben entsprechend dann 12-mal schlechter? Kann ich mir auch 12-mal weniger leisten?
Also zuerst, ich sage mal so, als ich dort gelebt habe, das war 80er Jahre, auf rund 7, 9 Millionen Burkinabes, hat es 40 registrierte Unternehmen gehabt. Also der Unterschied ist einfach massiv. Und ein grosser Teil der Bevölkerung hat dazumal, und heute ist es besser, aber natürlich nicht wesentlich, hat nicht können lesen, und ein grosser Teil der Bevölkerung hat sich selbst ernährt mit Landwirtschaft. Und darum ist da ein Vergleich ganz, ganz schwierig. Sicher, die medizinische Versorgung ist weniger gut, man kann sich weniger Sachen leisten, dafür hat man mehr Zeit füreinander. Dafür kann man das Leben geniessen. Es gibt keinen besseren Ort für einen Abend zu verbringen, als auf der Straße von Ouagadougou und am Ecken einen Tee zu trinken. Und man hat einfach Zeit. Man hat Zeit füreinander.
Afrika hat ja selber auch ein grosses Gefälle. Also, wenn man jetzt Botswana zum Beispiel nimmt, wo sehr gut durchorganisiert ist und wo einen riesen Tourismus hat, dann auch Namibia ähnlich ein bisschen, oder? Und Südafrika, wo eine Zeit lang auch sehr entwickelt ist, vielleicht ein bisschen abgeht, weil es immer wieder politische Streitereien gegeben hat. Aber Burkina Faso ist, glaube ich, wirklich arm.
Ja, also ich bin ein Westafrikaner. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu Afrika. Afrika ist eigentlich der einzige Kontinent, den wir immer als Land betrachten. Also Südafrika ist 8 Flugstunden weg von Nordafrika. Das ist ein immenses Land. Jetzt habe ich auch Land gesagt, Entschuldigung, ein immenser Kontinent. Und es macht eigentlich so viel Sinn, Afrika in einen Topf hineinzutun, wie Europa in einen Topf. Und effektiv Namibia, Südafrika, sind ganz andere Länder als zum Beispiel Burkina, Mali, Niger, Ghana, Togo, Gambia. Und Westafrika gehört zum ärmsten Teil von Afrika. Aber für mich vielleicht auch einer von den schönsten und von den freudigsten und von den farbenfrohesten Teil von Afrika.
Mit Burkina Faso hast du kein Meer und nichts. Was hat Burkina Faso?
Menschen.
Das vermute ich, ja, genau. Aber was würde jetzt mir gefallen, wenn ich jetzt eine Reise machen nach Burkina Faso?
Landwirtschaftlich gibt es relativ wenig. Sahel, Halbwüste. Es gibt im Süden ein bisschen Wasserfälle, wo der Stein so heiß ist, dass man nebenan Spiegeleier kochen auf dem Stein. Burkina lebt von den Menschen und ist... Es ist noch interessant, wenn man auf Paris geht oder auf Milano, da gibt es Strassenverkäufer, oft aus Afrika. Man findet praktisch nie einen Burkinabe. Oder bei den Taxichauffeuren, die kommen aus der Elfenbeinküste, die kommen aus Senegal, und ganz selten findet man einen Burkinabe. Weil der Burkinabe, der liebt sein Land. Und für viele Leute, die in Ouagadougou waren, haben gesagt, das ist die beste Stadt, da fühlt man sich am wohlsten, da ist man willkommen, da kann man überall schwätzen. Es gibt die Ikone vom Schweizer Fernsehen, der Heiri Müller, ist sicher dem einen oder anderen noch bekannt.
Hast du Tagesschausprecher gesehen?
Genau. Er ist nicht mit der Burkinabe verheiratet, aber mit einer Afrikanerin. Und er hat erzählt, wie er in der Schweiz im Abteil gehockt ist und vis-à-vis ist eine Person gehockt, irgendwie von Zürich nach Chur. Und sie haben auf der ganzen Fahrt kein Wort gewechselt. Und dann in Chur ist die andere Person aufgestanden und hat gesagt, Herr Müller, es hat mich gefreut, mit Ihnen zu reisen. Das gibt es nicht in Afrika. Also in Afrika vereinsamt man nicht, in Afrika hat man keine Langeweile, in Afrika ist man immer eingebunden in ein soziales Netzwerk. Das ist, glaube ich, das, was für mich Afrika ausmacht.
Die Länder, die eine europäische Sprache reden, sei das Englisch oder vielleicht Holländisch oder eben Französisch, die hätten ja eigentlich einen riesengroßen Vorteil, indem sie wirtschaftliche Kontakte treten können und die Sprache eben auch können, gegenüber den Ländern, die das nicht hatten. Merkt man das bei Burkina Faso, dass sie das auch ausnutzen, im positiven Bereich, und dass es auch wirtschaftliche Beziehungen gibt zu französisch sprechenden Ländern?
Die wirtschaftlichen Beziehungen gibt es, aber sie sind teilweise natürlich historisch belastet. Die sind vor allem mit Frankreich, und das war nicht immer eine sehr gute Vergangenheit gewesen. Und dann gibt es eben viele Faktoren. Oder? Damit man in wirtschaftlichen Handel treten kann, muss man etwas anzubieten haben. Ein bisschen Gold, ein bisschen Manganese. Und dann gibt es noch viel Sand und viel mehr gibt es nicht. Und dann braucht es Ausbildung und dann braucht es Universitäten in einem Land, wo nach wie vor einen hohen Prozentsatz nicht mal Primarschule kann zahlen oder finanzieren. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und dann muss man noch sagen, Europa hat Afrika nie leicht gemacht. Europa schützt die Landwirtschaft, Europa schützt den Stoff. Also alles, was eigentlich so Afrika könnte exportieren, wird in Europa besteuert oder gibt es Barrieren? Das ist nicht einfach für Afrika.
Die Chinesen haben das ändert entdeckt, oder? Dass man eigentlich in Afrika muss präsent sein muss. Die kaufen sich auch sehr stark ein. Also in Namibia habe ich das erlebt, indem sie die ganzen Uranvorkommen sich unter den Nagel gerissen haben und der Namibia gesagt hat, dafür bauen wir eine Autobahn. Aber die Autobahn haben sie eh gebraucht, um ihr Uran zu transportieren. Und ich habe dort das gemerkt, also die Chinesen waren sehr präsent. Und die haben ja keinen historischen Zusammenhang. Also eigentlich hätten ja die Franzosen oder die Spanier oder die Portugiesen und so weiter viel, viel näheren Approach zu Afrika als Chinesen. Und trotzdem sind die Chinesen vermutlich heute präsenter auf dem afrikanischen Kontinent.
Ja, sie waren teilweise der grösste Investor in Afrika. Sagen wir so, Europa hat vielleicht ein bisschen komplexer aus der Kolonialzeit. Und in Europa tut man immer Geschäftsbeziehungen auch mit Wert verbinden. Ob es gut oder schlecht sei, sich dahingestellt, aber Geschäftsbedingungen hängen noch ab von den Werten, die im Land gelebt werden. Also man geschäftet mit einem Diktator zum Beispiel. Und da sind natürlich die Chinesen, die sehen das rein kommerziell. Also kann ich mir Zugang zu Rohstoff sichern und was muss ich machen, dass ich da Zugang habe. Und das hat dazu geführt, dass China in vielen Ländern heute einen besseren Zugang hat als Europa.
Deine Beziehung zu Afrika ist ein bisschen geblieben, indem du immer wieder, wenn du hast, ein Jeep sattelst mit einem Zelt oben drauf und nachher ein bisschen abseits von den klassischen Tourismusströmen die Länder bereist. Ist das für dich so fast wie eine notwendige Erholung, die du brauchst, um von dem schweizerisch-europäischen Tumult ein bisschen loszukommen?
Das Abenteuer. Also wenn man in Afrika ist, dann reist man ohne Sicherheitsnetz.
Satellitentelefon dabei?
Dazu mal bei der ersten Fahrt kein Satellitentelefon.
Aber jetzt mittlerweile schon?
Starlink.
Also das ist Elon Musk, hm?
Genau.
Ein Musk-Telefon. Genau. Ein Tesla-Telefon. Da sind wir schon wieder beim TCS.
Aber dann, oder man muss einfach wissen, in Afrika hat man nicht die gleiche Es ist eigentlich problemlos, in Afrika umzureisen. Solange alles gut geht. Sobald man aber eine Panne hat oder in Gebiet geht, wo vielleicht die Infrastruktur noch weniger ist, und man findet, man hat kein Wasser mehr oder es gibt auf einmal kein Diesel mehr, dann wird sehr schnell die Situation in Afrika sehr komplex. Also wenn auf TCS reden kommt, Ethischutzbrief.
Er gilt auch in der Wüste.
Das gilt auch in der Wüste, genau. Aber das sind nachher natürlich sehr, das sind hochkomplexe Organisationen, wenn man jemanden aus Afrika muss zurückholen.
Punkto Sand. Ich glaube, das lernt jeder Europäer, der das erste Mal in einem Jeep drin ist, der fräst einfach los. Oder? Und dann merkt er, dass der Sand, je heißer er wird, je pulveriger wird er und je schwieriger wird er zum Befahren. Und das geht so weit, dass man die Luft aus den Pneus lassen soll, oder? Damit man etwas breiter fassen kann, damit man nicht irgendwann versauft. Also ich habe selber das mal erlebt, dass ich versoffen bin und dann habe ich keine Chance mehr gehabt. Also, da, wir haben 7 Seile verrissen beim Rausziehen und irgendwann haben wir nicht mehr so recht gewusst, was wir machen sollten. Als Greenhorns.
Ja, also wenn man im Sand Seile verrisst, hat man zu wenig geschaufelt. Das Schöne am Sand ist eigentlich, dass man aus dem Sand immer rauskommt. Also ich habe keine Angst, im Sand einzuhaufen. Das ist eine reine Frage von Zeit.
Aber wenn du nachher aufhockst, weißt du? Also wenn die Räder sich eingraben haben, weil man so durchspult und dann hockst du nachher auf.
Also letzten Winter bin ich mit dem Auto auf einer Düne hocken geblieben, weil die Düne zu steil war und das Auto ist in der Mitte aufgehockt und alle 4 Räder haben Bodenkontakt verloren. Dann muss man schaufeln. Und Sand wegschaufeln ist relativ einfach, das fließt nicht zurück. Also, wenn du jemals schon mal in Schlamm stecken geblieben bist, oder in allem, wo Wasser dabei ist, das ist, nachher noch, das ist auf einem anderen Niveau, weil da schaufelt man und es wird wieder zugeflossen. Oder? Sand ist eigentlich relativ einfach, wenn man
feststellt. Okay, also vielleicht könnten wir das dann nachher noch publizieren bei uns auf der Webseite, was ist, wenn man auf Sand gerotet. Ich habe es nicht können, wenn ich gewusst hätte, wenn ich es machen muss. Vorher hätte ich das Interview selber machen sollen. Afrika, hast du gesagt, ist eben ein Kontinent und ist nicht ein Land. Zieht es dich in alle Länder in Afrika? Oder hast du gewisse Länder, wo du sagst, nein, die haben es politisch nicht im Griff? Dort ist einfach immer ein Tumult, dort ist mehr oder weniger Krieg oder Bürgerkrieg. Und das sind Länder, wo ich schlichtweg einfach die Finger davon lasse.
Also zuerst mal allgemein, wenn die Politik schlecht geht in einem Land, ob das Afrika ist oder Amerika oder Europa, das ist nie eine Aussage über die Bevölkerung, das ist eine Aussage über die Politik. Und die Politik kann verheerend sein und die Bevölkerung kann genauso freundlich sein, wie man sich das wünscht. Wenn man in Afrika aufgewachsen ist und sich ein Stück weit als Afrikaner betrachtet, auch kulturell, dann redet man immer von Subsahara-Afrika, das heisst Schwarz-Afrika. Und Südafrika und Nordafrika ist wieder etwas ganz, ganz anderes. Und wir ziehen jetzt natürlich in das Subsahara-Schwarzafrika, vor allem im Sahelgürtel, also von Westafrika, bis auf die Zone von Somalia. Das ist die...
Also, du kannst nicht sagen, das ist ein Land, wo man einfach gar nicht bereisen kann. Das gibt es eigentlich nicht. Also, man muss vielleicht ein bisschen schauen und es ein bisschen auskennen, aber dass man prinzipiell sagt, nein, das Land, das meide ich.
Also es gibt Länder, die muss man heute meiden aus Sicherheitsgründen. Und zu meinem grossen Leidwesen gehört Burkina teilweise dazu. Heute ist Ouagadougou selber ist noch sicher, aber es ist nicht mehr sicher, in Norden zum Beispiel vom Land zu reisen. Und das ist etwas, was mich sehr bedrückt und was mich traurig macht. Und es gibt Sicherheitsrisiken. Mali kann man nicht mehr bereisen, den Süden von Tschad kann man nicht mehr bereisen. Kongo war schon immer ein Problem gewesen. Und das ist natürlich, ja, das finde ich schade.
Irgendwann hast du dich entschieden, du willst gerne versuchen, einen akademischen Weg einzuschlagen. Und das war am China nicht möglich gewesen, Waga. Und darum bist du zurück in die Schweiz gekommen. Wie ist das? Du bist ja noch nicht so alt gewesen im Jahr. Wie alt hast du dich entschieden, in die Schweiz zurückzukommen?
Also entschieden habe ich, als ich 17 war.
17? Und dann hast du das Gespräch gesucht mit den Eltern? Oder haben die Eltern dir das ans Herz gelegt? Es macht jetzt Sinn, dass du eine Ausbildung machst, die du hier in Burkina Faso nicht machen kannst?
Gut, ich bin in eine französische Schule gegangen, also eine Auslandsschule von Frankreich. Und in Frankreich ist eigentlich Standard, dass man den Baccalauréat macht. Also es ist nicht ganz so organisiert wie in der Schweiz mit der Matura. Und dann war die Frage, möchte ich eine Matura oder möchte ich sie nicht? Und ab dem Moment, wo man gesagt hat, ja, bist nicht allzu schlecht in der Schule und es wäre sich vielleicht empfehlenswert, Matura zu machen, ist eigentlich nur noch die Schweiz als Option geblieben.
Aber sind die Eltern das, die dich getrieben haben? Oder bist du da gewesen? Meine, mit 17 die Eltern verloren, Heim verloren, alles zusammen weg, adieu, tschüss.
Das wünschen sich viele Junge.
Ja, aber vielleicht auch nicht. Also du hast die Schweiz ja fast nicht mehr kennt, nehme ich an, bezüglich, oder? Du bist ja 7 Jahre lang weg gewesen. Und zwar in einer wichtigen Phase. Also 10 bis 17 oder so bist du weg gewesen. Ja.
Also es hat, sag ich, noch einen Nebengrund gehabt. Meine zwei besten Kollegen sind im gleichen Jahr zurück nach Europa gegangen. Ein Italiener und ein Franzose, die das Mandat der Eltern abgelaufen sind. Aber es ist, der Haupttreiber war schon die Schule gewesen. Und ganz wichtig, wie stark ich mich von der Schweiz entfernt habe, das habe ich nicht gewusst. Das ist in die Überlegungen nicht eingeflossen. Das merkt man eigentlich. Der Kulturschock kommt nicht, wenn man nach Afrika geht. Der Kulturschock kommt, wenn man zurückgeht. Wenn man selber feststellt, wie anders das man geworden ist. Und darum hat das eigentlich in der Entscheidungsfindung keine Rolle gespielt. Aber das erste Jahr war brutal. Ich war überzeugt, niemand hat mich gern. Weil,
aber es geht nicht immer dir so. Es geht mir manchmal auch so.
Dass
mich niemand gern hat. Weißt du, ohne den Kulturschock.
Ja, aber ein Stück weit ist das natürlich die Schweiz, oder? Es hat mal eine Analyse gegeben über die Werte, die wichtigsten Werte vom Schweizer, oder? Und Nummer 1 war, wie erwartet, Pünktlichkeit gewesen. Aber Nummer 3 war, anderen helfen. Man muss sich das mal auslegen, was das konkret heisst. Und zum Beispiel, ich war in der Schweiz erstaunt, wenn ich jetzt zur Migros gegangen bin und dann auf der anderen Strassenseite ist ein Schulkollege oder irgendjemand vorbeigelaufen. Oder? In Afrika tut man die Strasse überqueren und man redet miteinander. Und zwar spielt es überhaupt keine Rolle, ob man einen Termin hat oder nicht. Da kommt man halt spät zum Termin. Das spielt keine Rolle. Und für mich war das, wenn jemand über die Strasse gegrüßt hat und gesagt hat, hey, hallo Jörg, schön dich zu sehen. Tschüss, du, ich muss heim und so. Das war ein Affront. Weil in Afrika nimmt man sich Zeit für die Menschen und für Kontakt. Und am Anfang habe ich wirklich, und dann war die Temperatur, ich habe im Sommer Pullover angelegt und Jacken angelegt und der Winter ist ein Horror für mich. Aber das tut man sich gar nicht ausmalen. Ich erwarte, ich gehe zurück in die Schweiz und das wird sein, Schweizer wie ein Schweizer.
Wo hast du gelebt denn?
In Lies.
Wer hat dich aufgenommen?
Entfernte Verwandte. Also irgendwie, es war ihre Familie, aber der Verwandtschaftsweg wäre, glaub ich, zu lang zu erläutern für das Interview.
Und die hast du gar nicht kennt?
Nein, die habe ich nicht kennt. Ich habe die Tochter kennt, von denen ich ein älteres Ehepaar war, und die Tochter ist mit meinem Onkel verheiratet, glaube ich, so, ja.
Und wie hast du dich wohlgefühlt dort? Oder eben, ist es noch dazugekommen? Das hat mich niemand gern, oder? Das war noch eigentlich eine Vereinsamung gewesen, eine Familie, die man nicht kennt. Und
also, es ist wirklich, ich habe die geliebt und sie haben mich geliebt. Und ich glaube, das hat mich gerettet, weil es kommt noch dazu, dass dazu mal meine Eltern kein Telefon hatten, kein Internet hatten. Das heisst, der Bruch war radikal. Ich bin in die Schweiz gekommen und ich habe 2 Jahre lang nicht mehr mit meinen Eltern geredet, sozusagen. Nein, in diesen 2 Jahren bin ich noch auf Waga geflogen für eine Woche. Und sonst Briefe schreiben, so Flugpost hat es dazu mal noch gegeben.
Du bist dann in den Gymnasium gegangen und hast die Matur gemacht. Du bist ja relativ spät in den Gymnasium reingekommen. Der Gymnasium hat mich ja bei 12, 13 hat mich ja dann angefangen, normalerweise. Mhm. Du bist mit 17 dort reingestossen. Wie war das gewesen? Bist du in eine normale Klasse reingekommen oder in eine spezielle Klasse?
Also ich bin ein Jahr nach dem Berner Gymnasium reingekommen. Und dann müsste man normalerweise eine Eintrittsprüfung machen. Und zum Glück ist die irgendwie, weil ich der Einzige war, der da reingekommen ist, zum Glück ist die nicht gemacht worden. Respektive, sie ist verspätet. Sie ist verspätet und irgendwann hat die Rektorin gesagt, wenn du im ersten Semester den Schnitt hast, dann bleibst. Ich hätte die Eintrittsprüfung nie geschafft. Das französische Schulsystem ist so weit weg vom Schweizerischen. Also ich hatte keine Ahnung, was die in Chemie machen. Darstellende Geometrie hatte ich noch nie. Und dann die Schweiz in der Mathematik macht immer so Praxisprobleme, oder? Irgendwie Wasser fließt in die Badwanne und mit dem Durchschuss und dann wann ist die Badwanne voll, oder? Und in der französischen Schule hat man abstrakte, algebrische Probleme, oder? Also ich hätte die Eintrittsprüfung nie geschafft.
Ja. Aber es ist ja nachher gut rausgekommen. Die Matur hast du im Sack gehabt und hast nachher können die Entscheidung für ein Studium. Und du hast dich entschieden, an die HSG zu gehen. Also die Universität St. Gallen, Betriebswirtschafter. Und so in den Interviews frage ich immer die Betriebswirtschafter oder auch die Juristen, wie kann man so etwas studieren überhaupt? Oder? Also bei dir muss ich es wirklich speziell fragen. Dann kommt man aus dem lebendigen Afrika und entscheidet sich vermutlich für die trocknigste Materie, wo man sich überhaupt entscheiden kann.
Also so trocken ist die Materie nicht. In Afrika braucht man gesunden Menschenverstand zum Überleben und schlussendlich ist Management auch wesentlich gesunder Menschenverstand. Also so weit entfernt sind die beiden nicht. Aber sicher ist es eine völlig andere Welt. Und ich würde sagen, ich bin natürlich da auch ein bisschen blauäugig dort reingegangen. Also, ich habe in meinem Leben nie einen fixen Plan gehabt, von was ich möchte erreichen möchte. Mit einer Ausnahme. Und die ist schon sehr afrikanisch. Ich habe gesagt, ich möchte genug verdienen, dass ich meine Eltern im Alter ein gutes Leben erlauben kann. Und mehr wollte ich eigentlich nicht. Und mit dem bin ich in mein Leben reingestolpert. Ja.
Wie ist das nachher der HSG? Ist das nochmal ein Kulturschock gewesen? Also du kommst von Afrika und dann bist du auf Lyss gekommen, oder? Wo ist das?
Lyss, das Gimmer in Biel.
Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig riesig, oder? Und in Biel ist eine kulturell vielfältige Stadt. Also du hast wahrscheinlich sogar viele Leute angetroffen, die das afrikanische Kulturgut noch kennt haben. Und dann bist du an die HSG gekommen und die HSG ist eine Elite-Schule. Wie ist das nochmal ein Kulturschock gewesen?
Ich würde jetzt nicht sagen schockt, aber es ist sicher so, dass die HSG bei mir die Kategorien, ich sage jetzt mal von Wirtschaft und wirtschaftlichem Erfolg in meinem Kopf hergezüchtet hat. Die sind mir vorher eigentlich ziemlich fremd gewesen. Ich würde es aber nicht als Kulturschock bezeichnen, sondern eher als Weiterentwicklung. Vielleicht in die falsche Richtung, aber Weiterentwicklung.
Also du hast es gebraucht, um das zu werten, was du heute bist?
Nach der HSG wollte ich eine Karriere machen. Aber ich bin nicht wegen der Karriere an die HSG gegangen, sondern bin ich mehr oder weniger reingerutscht.
Und du hast nachher eine Versicherungskarriere angefangen und auch durchgemacht. Du bist in verschiedenen Geschäftsleitungen drin gewesen. Du bist bei der Allianz bist glaub noch gewesen und so weiter. Also du bist von der einzigen trockenen Materie vom Betriebswirtschafter zur schlimmsten Materie, wo man kann gehen und ins Versicherungswesen reingegangen. Wie ist das passiert?
Also da muss ich dir recht geben. Und sicher, es ist gut gegangen und es hat mir gefallen. Aber es ist eine trockene Materie. Aber ich kann sagen, warum ich in die Versicherung gegangen bin. Ich hatte ein Jobangebot von der Elvia Reiseversicherungen. Und man hat mir gesagt, in diesem Job, weil der Hauptsitz in der Schweiz ist, kann ich viel reisen. Also es war nicht Versicherung ausschlaggebend gewesen.
Und das war auch tatsächlich so gewesen?
Ja, noch bin ich viel gereist. Ja, ich bin auch mit der Elvia noch nach Spanien, Portugal, Amerika, Kanada.
Du hast dort auch gelebt, gell? In Spanien, oder?
In Spanien und Amerika habe ich auch gelebt, ja.
Für die Elvia? Also
für die ehemalige Elvia. Inzwischen ist das ja die Allianz, ja.
Und ich glaube, du bist in Spanien immer noch? Du hast, glaube ich, bleiben in Spanien oder
in Barcelona.
In Barcelona. Das sind ja die keine Touristen mehr wollen.
Ja, genau. Darum habe ich eine Wohnung. Da bin ich ein Zwitter zwischen Touristen.
Haben sie dir noch nicht wegnehmen? Eine heimische Wohnung wegnimmt.
Vielleicht hier noch. Ich habe 3 Jahre in Madrid gelebt. Und vielleicht etwas vom Wertvollsten, das ich von Afrika mitgenommen habe. Ich bin in 3 Kulturen aufgewachsen. Meine Heimkultur, das ist sozusagen schweizerischer Eidgenoss, also Berner Oberland, Gunten, Thunersee, um meine Eltern. Bin in eine französische Schule gegangen, also ich weiss mehr über die französische Geschichte, über die französische Geografie, als über die Schweizer Geschichte und Geografie. Dann habe ich den französischen Kulturkreis kennengelernt und dann natürlich in Ouagadougou mit den Mossi, das heisst der Kulturkreis der Mossi. Und was man da lehrt, das ist, dass man sich der anderen Kultur anpasst. Und das ist bei mir ein Prozess, den ich selber gar nicht wahrnehme. Dass die anderen sagen, oh, jetzt bist du völlig anders gewesen. Und als ich auf Spanien gekommen bin, habe ich mich genauso integriert wie andere Kulturen, das habe ich gelernt. Und ich habe mich nach diesen 3 Jahren eigentlich wie ein Spanier gefühlt. Und ich rede Spanier und habe nur spanische Freunde gehabt. Und das ist einer von diesen Reichtum, den man mitnimmt, wenn man zwischen mehreren Kulturen wechselt. Ich stelle das nicht fest, aber zum Beispiel, man sagt mir eben, mein Humor sei völlig anders, ob ich Französisch oder Deutsch rede. Oder Englisch. Meine Körpersprache ist anders, je nach Sprache. Und wenn ich Freunde mitgenommen habe auf Afrika, haben sie gesagt, ach, da bist du ganz anders, du tickst völlig anders, als wenn du in der Schweiz bist. Ich sehe mich immer als eine Person. Aber das ist das, was ich als Kind gelernt habe, dass man sich an anderen Kulturen anpasst.
Jörg, wie machen wir jetzt einen ganz grossen Gump für das, wo du ja eigentlich da bist, wo wir ein bisschen mehr erfahren darüber. Es geht nämlich um den TCS, um den Touring-Club der Schweiz. Der ist irgendwann im 19. Jahrhundert gegründet worden und feiert welches Jubiläum aktuell?
Also 1896 und folglich sind wir im 128. Jahr. Ja.
Genau. Spürst du das, dass du bei so einer alten Bude arbeitest?
Ja. Und das ist ja etwas Schönes, weil man spürt die Tradition. Wenn man durch das Büro läuft, dann hat es noch Fotos, die 100 Jahre alt sind. Oder zwischendrin schickt man ein Mitglied irgendwie eine Broschüre oder einen Mitgliederausweis vom Urgroßvater, den sie gefunden haben bei der Dachstockräumung. Das ist präsent und ich glaube, das ist etwas, was uns so ausmacht und was übrigens wirtschaftlich nicht unbedeutend ist. Durch das Bewusstsein von unserer Vergangenheit haben wir in den unternehmerischen Entscheidungen eine langfristige Perspektive. Und meiner Meinung nach ist das etwas, was oft in der heutigen Wirtschaft fehlt.
Jetzt ist es ja sehr interessant. Also die machen mehrere 100 Millionen Umsatz. Ich glaube 370 Millionen oder ist es noch mehr mittlerweile?
420,
Entschuldigung, die Zahl ist in dem Fall schon ein bisschen veraltet. Ihr habt 1,6 Millionen Mitglieder, das stimmt aber ungefähr?
Das stimmt, ja.
Was ist jetzt 1,7?
Wir wachsen jedes Jahr mit 20 bis 30'000 Mitgliedern, momentan 1,6.
Also bald 1,7 Millionen. Das ist eine riesen Organisation. Ihr habt 1'900 Mitarbeiter, oder?
Ja. Ein bisschen mehr inzwischen, 2000.
Also, ich meine, du hast einen Laden, den du hier führst, der ist riesengroß. Und jetzt kommt das Krux. Das Ganze ist ein Verein.
Ja.
Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also, unter dem Verein stehe ich den Kegelclub und vielleicht den Blümchenzüchterverein oder so. Und jetzt haben wir es mit einem Verein zu tun, wo gegen 400 Millionen oder eben mehr als 400 Millionen umsetzt, wo 1,6 Millionen Mitglieder hat. Also ein riesen Ding. Ist dort Vereinsorganisation eigentlich noch das Richtige? Oder müssen wir euch eigentlich schon lange irgendwie in eine AG oder in eine juristische Person hineinzwingen?
Ich halte mich an die Management-Lehre. Was erfolgreich ist, ist richtig.
Also never change a running system oder so etwas?
Also ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich war vorher in einer sehr shareholder-orientierten Organisation gewesen. Und als HSGler bin ich auch sehr shareholder-orientiert. Und ich habe natürlich beim TCS eine völlig neue Welt kennengelernt. Aber Tatsache ist, dass man ein Verein ist, heisst nicht, dass man nicht professionell arbeitet. Und der grosse Vorteil ist, dass das Geld, das wir verdienen, können wir reinvestieren. Und wenn man schaut, wie viel Geld teilweise an Aktionäre als Dividenden ausgezahlt wird, das wird alles der Firma entzogen. Wir können das alles reinvestieren. Und darum können wir wachsen. Darum können wir neue Projekte durchfinanzieren. Darum können wir es uns leisten, langfristig denken. Und das ist für mich eine
enorme Chance. Also kein Quartalsdenken, wo man nach 3 Monaten einen Abschluss machen muss.
Ich mache
den Abschluss einmal pro Jahr.
Ich habe 15 Jahre in dieser Welt gelebt. Aber wenn man schaut, auch in der Schweiz, wie Familienunternehmen performen, die inhärent eine langfristige Perspektive haben, nehmen Sie einfach mal aus der Automobilbranche, nehmen wir Frey oder Amag, die Familienunternehmen sind. Wie die den Markt outperformed haben über die letzten 20 Jahre, weil sie eben eine langfristige Perspektive haben. Das heisst nicht, dass der Gewinn nicht wichtig ist. Jede Unternehmung ob das, oder jede Organisation, ob das Verein ist oder eine Unternehmung, wenn man Verlust macht, ist das nicht nachhaltig. Man muss einen Gewinn machen. Aber wir tun nicht langfristige Gewinne eintauschen für kurzfristige Profit. Und ich glaube, das ist unsere Stärke.
Also, wir Schweizer haben ja lange an das geglaubt. Nehmen wir Migros als Genossenschaft und haben gesagt, es gibt eigentlich kein besseres Instrument als die Genossenschaft, der Migros. Jeder ist Genossenschafter, der gerne sein will. Und damit ist das wahnsinnig breit abgedeckt. Das hat lang, lang funktioniert auch. Man hat immer geglaubt, es funktioniert. Bis in den letzten Jahren nachher wirklich eine Katastrophe nach der anderen los ist gegangen. Und man eigentlich musste sagen, der Verein oder nein, die Genossenschaft ist einfach nicht super kontrolliert. Dort ist niemand, der eine Notbremse macht. Man muss alles verscherbeln oder schließen, was außerhalb des Kernbusiness ist. Also man hat sich irgendwie verinvestiert und ist diesen Genossenschaften eigentlich nicht mehr gerecht worden. Jetzt deine 1,6 Millionen Mitglieder, die müssen jedes Jahr einen Einzahlungsschein ausfüllen oder die Modernen machen das über Banking und zahlen. Was ist übrigens was zahle ich als Mitglied?
Circa 100 Franken.
100 Franken, also genau. Also können wir ausrechnen, reinkommt schon nur mit diesen 1,6 Millionen Mitgliedern. Und Migros hat das, ich sage es jetzt einfach, wirklich schamlos zerstört, das Feeling von Genossenschaft. Also ich bin heute nicht mehr stolz, Migros-Genossenschafter zu sein. Und ich hoffe, die finden zu dem wirklich schlechten Fahrwasser, was sie drin sind, wieder raus. Das könnte am TCS eigentlich auch passieren.
Das kann am TCS passieren, aber das kann jeder Aktiengesellschaft passieren. Du hast jetzt Migros als Beispiel genommen, das gescheitert ist und sozusagen herumgestellt, das war wegen der Rechtsform. Aber über die Lebensdauer der Migros sind so viele Aktiengesellschaften bankrott gegangen oder an die Wand gefahren worden. Die Rechtsform ist nicht so definierend für den Erfolg, wie man das immer annimmt. Jetzt persönlich finde ich es auch schade, bei Migros. Also persönlich finde ich es schade, dass Migros so ein bisschen von ihrer Vergangenheit weggeht. Ist aber nicht an mir zu urteilen, ob das jetzt wirtschaftlich notwendig ist oder nicht, was unternommen wird. Was ich kann sagen für den TCS ist, dass wir sorgfältig wirtschaften und dass wir unsere Gene, unsere DNA, unsere Gemeinnützigkeit, unser Engagement für die Schweiz werden wir nie im Mammon opfern.
Der TCS war ja vermutlich mal gedacht, ich fahre los, ich bleibe liegen, es kommt mir jemand helfen. Ich nehme jetzt mal an, dass das der Ursprung war, anfangs oder Ende 19. Jahrhundert. Und heute sind ihr ja auch ein kleiner Gemischtwarenladen, oder? Also heute in vielen Kantonen, wenn man es 144 anruft, dann kommt der TCS. Das ist zwar mit 144 angeschrieben, nehme ich an, ist ein geiles Fahrzeug, aber es steckt der TCS dahinter. Wenn eine Drohne, die Medizin transportiert hat, irgendwann runterfällt, dann geht der TCS und rettet die, damit das wieder weiterfliegen kann, das Ding. Ihr seid im Versicherungswesen, das ist dein Steckenpferd, oder? Die Schutzbriefe, die es da gibt. Also, die bauen das laufend aus. Die haben sich beteiligt jetzt an einer Veloplattform. Also, ich kann jetzt einfach beliebig weitermachen und frage dich, Jürg, hast du überhaupt noch die Übersicht über die Laden?
Nein, die habe ich nicht. Für das teilen wir uns den Job teilen mit der Geschäftsleitung. Und ich vertraue meinen Leuten, dass sie in ihrem Bereich die richtigen Entscheidungen treffen. Aber was jetzt wie ein Gemischtwarenladen tönt, ist es eben nicht. Was uns als TCS kennzeichnet, ist, dass wir helfen. Und wir haben in der Vergangenheit nur bei der Pannenhilfe geholfen. Und dann ist das Elektroauto gekommen. Und dann ist auf das Mal das Elektrosystem entscheidet, ob das Auto am Morgen fährt. Also, dass das Auto fährt, da braucht es so ein Haus. Und dann haben wir gesagt, gut, dann helfen wir im Haus. Und mit dem Etischutzbrief helfen wir seit 60 Jahren.
Man kann ja sagen, jeder hilft. Also wir helfen, dass es ein Radio gibt, oder? Wir helfen auch.
Das stimmt.
Also wir könnten uns jetzt auch diversifizieren.
Es gibt Hilfe und Hilfe. Und für uns ist ganz klar, Hilfe im Notfall. Das heisst, wenn man einen subjektiven Notfall hat, ich bin in einer Notlage, dann kann man dem TCS anrufen und mir helfen.
Ist das so der Übertitel, wo man sagen kann, TCS der Nothelfer?
Wir sagen TCS immer an meiner Seite.
Das klingt ein bisschen schöner, genau.
Aber das ist es. Also, wenn man einen Notfall hat, im Ausland mit dem Mittelschutzbrief, in der Schweiz, wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn im Haus auf einmal eine Wasserleitung bricht oder wenn ich gesundheitliches Problem habe, wir decken den Notfall ab. Und im Notfall wollen wir unseren Mitgliedern helfen.
Was heisst das im Haus innen? Also Wasser tritt aus. Wer kommt denn?
Da bieten wir einen Handwerker auf. Wir haben ein Netzwerk von Handwerkern. Und wir werden das Jahr auch mit eigenen spezialisierten Handwerkern in bestimmten Städten anfangen. Das heisst, dass effektive TCS-Mitarbeiter kommt. Und genau gleich wie auf der Strasse. Wir wechseln nicht auf der Strasskupplung. Wir sind auch nicht Konkurrenz von der Garage. Wir schauen nur den Notfall regeln und schauen, dass das Auto irgendwo noch in eine Garage kommt. Und genau gleich machen wir das. Wir tun, wenn wir sozusagen das Wasser- oder Stromproblem vor Ort regeln kann, dann ist das eine Panne und das wird gemacht. Das ist für unsere Mitglied noch kostenlos. Das heisst, die Artikel im Blick über Abzocker aus dem Ausland, die noch 800 Stutz verlangen, weil sie eine Sicherung gewechselt haben, die gibt es bei uns nicht. Und wenn wir nachher feststellen, das ist nicht einfach eine Panne, da muss man den ganzen Boiler auswechseln, dann tun wir genau gleich, wie man das auf der Straße bei der Kupplung sagt. Kupplung ersetzen kostet 2.000-3.000 Franken. Dann sagen wir unserem Mitglied, sagen, Boiler setzen kostet 10.000-15.000. Aber da musst du jetzt zum Sanitär gehen. Das ist nicht mehr der Notfall, das ist nicht unsere Kernkompetenz.
Und wie weit ist denn das bereits ausgebaut? Kann ich das in der ganzen Schweiz, kann ich euch anrufen, wenn ich am Samstag effektiv keinen Strom mehr habe?
Yep, und das funktioniert.
Also, und wenn ich normal TCS-Mitglied bin?
Nein.
Oder muss ich einen Zusatz haben?
Da gibt es einen Zusatz, ja.
TCS Plus?
Ja, das kostet etwa 100 Franken. Das ist TCS Home, ja.
TCS Home. Kommen die Mitglieder noch raus? Sie brauchen einen Ethischutzbrief, sie müssen TCS-Mitglied sein, sie brauchen TCS Home. Ist das so ein Kreuzli-Test, den ich hier machen muss, damit ich überhaupt noch rauskomme, was ich alles brauche oder sollte haben?
Unsere Mitglieder kommen raus.
Also noch einmal. Ich möchte gerne umfassend sein. Also ich möchte gerne im Auto umeinander fahren und ich möchte gerne Hilfe haben. Nachher möchte ich tatsächlich am Wochenende, wenn das Wasser noch immer raussprudelt, möchte ich auch anrufen können. Und dann möchte ich gerne noch, wenn ich ins Ausland gehe und dort raubt mich einen aus, möchte ich auch noch gerne irgendetwas haben von euch. Was muss ich denn alles lösen? Welches Billett muss ich haben dort vom TCS?
Für die Schweiz Mitgliedschaft abdeckt, Ausland, Ethischutzbrief und wenn ich zu Hause noch möchte, TCS Home.
Das sind die drei Sachen?
Ja.
Okay. Und dann bin ich dabei. Was kostet mich das denn etwa ungefähr? Also wenn ich jetzt den Ethischutz... Dort ist es ja vielleicht noch schwierig mit einer anderen Versicherung, die ich habe, Hausratversicherungen oder andere Versicherungen. Gibt es da manchmal noch Diskussionen zwischen Ethischutzbrief und anderen Versicherungen?
Also eigentlich wollen wir nicht die klassischen Versicherungen konkurrenzieren. Die klassische Versicherung ist aber für Grossschäden ausgelegt, nicht für den Notfall. Und all unsere Versicherungen sind eben nicht in dem Sinn Versicherungen, darum nennen wir so Schutzbrief. Weil Kernleistung ist nicht, dass Geld gezahlt wird. Kernleistung ist, dass wir helfen. Und wenn wir helfen, möchte ich nachher nicht mit dir streiten, wer jetzt was zahlt oder ob wir das zur Versicherung gehen oder so, sondern wenn wir helfen, dann tun wir die Kosten, die wir produzieren, die wir beauftragen, die tun wir auch zahlen. Und darum ist das juristisch gesehen Versicherung. Aber es ist eigentlich falsch, von Versicherung reden, weil das, was man kauft, das ist, dass jemand vor Ort kommt und hilft. Dass jemand ein Telefon abnimmt und einen Rücktransport organisiert. Das ist das, was wir bieten mit unserem Produkt. Nicht die eigentliche Versicherung. Ich möchte einfach mit dir nicht über Geld reden, wenn du irgendwo in Costa Rica ein gebrochenes Bein hast. Dann möchte ich können entscheiden, ohne dass man noch irgendwie eine Versicherung fragen muss.
Was kostet mir das? Das war meine Grundfrage. Also ich bin jetzt TCS-Mitglied. Mhm. Ich würde gerne am Wochenende auch noch reagieren können und wenn ich ins Ausland gehe, würde ich auch gerne mit euch kommunizieren. Was zahle ich da?
Das ist zwischen 100 und der Ethik, der geht noch rauf, je nachdem, man Familie möchte. Man kann noch Heilungskosten drauf tun. Also Ethik ist zwischen 100 und 300. Etwa.
Also sagen wir, 200 Franken ist Ethik, 100 Franken ist der Mitgliedsbeitrag und Home kommt auch noch mal 100. Dann sind wir etwa bei 400 Franken.
400, genau.
Genau. Und das ist schon für euch cool, oder? Also, ich weiss jetzt nicht, 1,6 Millionen die 400 Franken zahlen, vermutlich nicht, oder? Es werden nicht alle einen Ethischutzbrief haben, aber eure Tendenz wird schon sein, dass möglichst viel pro Mitglied.
Es ist ganz einfach, jedes Mitglied entscheidet. Und wir haben Erfolg, weil die Produkte Sinn machen. Und wir sind ein nicht gewinnorientierter Verein. Das heisst, unsere Mitglieder finanzieren nicht, dass Aktionäre noch reicher werden, als sie heute schon sind. Und wenn wir Gewinn machen, tun wir das reinvestieren in die Mitgliedschaft. Das ist der grosse Unterschied.
Die haben eine App. Oder mehrere Apps allenfalls sogar. Wie findet ihr heraus, wenn jemand älter ist, weißt, wenn jemand 80, 90 ist und so weiter und so fort, noch darf Auto fahren, muss er die App brauchen? Oder reicht, wenn er eine Telefonnummer hat, um sich zu melden?
Wir sind immer per Telefon erreichbar. Und es ist unser Dogma, dass bei uns immer einen Menschen abnimmt. Also sicher gibt es am Anfang noch Weichen, welche Sprache möchten wir reden. Aber beim TCS reden wir noch mit Menschen. dann mit Computer.
Gehen wir noch mal ein bisschen zur Organisation zurück vom TCS. Der TCS ist ein Zentralclub und ich glaube, du bist der Chef vom Zentralclub, ist das richtig?
Genau.
Und nachher haben wir ganz viele Sektionen, 24 oder wie
viel? 23.
23 Sektionen. Und eigentlich gibt es noch irgendeine Versammlung, die dir übersteht, also wo eigentlich dir sagt, was du theoretisch zu tun hast. Kann man sagen, dass das Ding ist fangen so gross und so breit, dass du trotzdem kannst machen, was du willst? Die, die drunter sind, die kommen eh nicht raus.
Also zuerst ist der Verwaltungsrat nicht drunter, sondern über mir. Und das ist vielleicht...
Aber schnell vom Verwaltungsrat. Das ist ja ein Verein.
Ja.
Und der Verein hat ja a priori keinen Verwaltungsrat.
Das ist gemäss unserem Organisationsreglement haben wir einen Verwaltungsrat. Ja.
Und das geht? Das ist wie eine Aktiengesellschaft, haben wir einen Verwaltungsrat.
Ja, ja.
Und hat auch die gleichen Ideen, also dass er strategisch funktionieren soll und du mit dem Zentralclub bist operativ nachher
ja, weitgehend analog. Ja. Und was bei uns speziell ist, ist, dass der Verwaltungsrat der wird besetzt durch die Präsidenten der Sektionen. Und darum haben wir diese Verbindung in die Sektionen und darum treten wir gegen aussen so konsistent und so kohärent auf.
Da hat er 23 Mitglieder in diesem Verwaltungsrat?
Ja.
Genau. Und du bist auch Mitglied vom Verwaltungsrat? Oder?
Nein.
Du bist nur Zubringer, Informationszubringer?
Ich würde sagen, ein bisschen mehr, aber...
Wenn jetzt der letzte Fight gab mit dem Verwaltungsrat, dass du gesagt hast, ich will jetzt das, und der Verwaltungsrat hat gesagt, nein, wir wollen das jetzt nicht.
Wir haben uns wirklich, also das ist ganz, ganz wichtig, es funktioniert wirklich gut. Und ich kenne viele Verwaltungsräte. Ich war vorher in Verwaltungsrat. Und ich glaube, was uns zusammenbindet, ist das Interesse an den Mitgliedern, am Mitglied, das Interesse an der Zukunft des TCS. Und dass unser Verwaltungsrat das eben kennt und sehr nahe am Mitglied ist über die Sektionen. Und darum... so ein Fight. Also die ganze Strategie und was wir machen, das ist durch den Verwaltungsrat mitgetragen. Das ist mit dem, natürlich nicht, das wird nicht mit 23 Leuten arbeiten. Für das haben wir einen strategischen Ausschuss. Und da arbeiten wir eng zusammen. Und das wird mitgetragen und das wird von den Sektionen mitgetragen. Und das klingt jetzt so, als wäre ich überall kontrolliert. Nein, unser Verwaltungsrat macht das, was ein Verwaltungsrat von jeder Unternehmung macht oder machen sollte, nämlich die grossen Linien festlegen und natürlich Jahresrechnung prüfen, das übliche Controlling der Finanzen und eine ordentliche Geschäftsabwicklung.
Wir haben davon geredet, vielleicht ein bisschen von Gemischtwarenladen, du hast das nicht so gerne gehört. Der TCS ist einmal eingestiegen ins Helikopter-Business und hat gesagt, eigentlich ärgert uns das, wie der Regal das macht und die anderen das machen, wir machen jetzt das selber. Und dann hat es die legendären gelben Helikopter vom TCS und das ist nachher wieder eingestampft worden. Das war, glaube ich, vor deiner Zeit. Ich glaube, du bist unschuldig an dem Debakel. Wie ist denn das gelaufen? Also hat man das als strategischen Entscheid, vielleicht weißt du das historisch, hat mir das gefällt und der damalige CEO hat das dürfen umsetzen oder müssen umsetzen oder ist das eher umgekehrt gekommen?
Also ich bin dann nicht da gewesen, kann mich nicht dazu äußern und Zukunft interessiert mich mehr als die Vergangenheit.
Aber es hat wahrscheinlich etwas gekostet, und oder?
Ich weiss die Zahlen nicht, das war mehrere Jahre gewesen. Also wenn es im Vorjahr von meinem ersten Jahr war, dann hätte ich die Zahlen noch gesehen, aber das war irgendwie 4-5 Jahre vorher gewesen. Das habe ich nie nachgeschaut. Was ich kann sagen ist, dass wir planen nicht, jemals wieder Luftrettung zu übernehmen. Und wir arbeiten außerordentlich gut mit der Rega zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit der Rega zusammen.
Ja, haben die damals noch die Helikopter allenfalls übernommen von euch?
Entschuldigung?
Haben sie die Helikopter übernommen von euch?
Nein, der Helikopter fliegt immer noch, aber einfach ohne unsere Beteiligung. Ja.
Und steht nicht im TCS dran?
Nein, steht nicht im
TCS. Das heißt, weggenommen. Ein weiterer Punkt, wo ja die Schweizer eigentlich an vielen Orten sehen, das sind eure Campingplätze. Wir wohnen hier in der Region Solothurn in der deutschen Schweiz und ich hätte mir nie gedacht, dass der TCS etwas mit Campingplätzen tut, bis vor meiner Nase plötzlich ein Baugesuch gekommen ist für einen Ausbau an der Aare für einen TCS Campingplatz. Dann dachte ich, was will jetzt der TCS auch noch mit Campingplatz? Und ihr habt mittlerweile fast 30 Campingplätze.
Ja, in etwa. Das ist mit der Sektion. Sektionen haben ja noch ein paar. Aber 29.
Das ist eine riesige Sache. Und Wie ist man dazu gekommen? Also der Ausbau hat ja wahrscheinlich stattgefunden, wo du jetzt schon als CEO aktiv gewesen bist.
Nicht ganz. Also wir feiern dieses Jahr das 75-jährige Jubiläum von unseren Campings und machen jedes Jahr etwa 1 Million Übernachtungen. Also wir sind da ein wesentlicher Player in der Schweiz. Also in den Campings der grösste, aber ich würde sagen auch im Tourismus, Incoming-Tourismus in der Schweiz ein wesentlicher Player mit 1 Million Übernachtung. Wir sind ja sozusagen, nicht mit fremden Federn schmücken, wie Oli Grützer, der Camping leitet, hat sozusagen der Erfinder vom Glamping, das heisst, man auf einen Campingplatz kann gehen, ohne dass man ein Zelt muss haben. Und das ist für uns ein tragender Pfeiler von unserer Geschäftstätigkeit, die Campings.
Die Campingplätze, also jetzt der in der Region Solothurn, wo da hergekommen ist, wo ich das damals das Baugesuch habe gesehen, habe ich gedacht, das wird nie und nimmer bewilligt. Das ist so nah an dieser Nahe dran. Da werden Bauten gemacht, es gibt Häusle und so weiter und so fort. Und das ist aber bewilligt worden und ist heute einer der erfolgreichen Campingplätze. Ist es einfacher als TCS, so eine Baubewilligung zu bekommen? Man gilt so ein als, eben als Verein, die wollen nichts Böses, als wenn da irgendein klassischer Investor würde kommen.
Als ein klassischer Investor vermutlich schon. Weil wir wollen immer mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Wir sagen auch immer, wir machen das nicht nur wegen Geld. Und wenn man natürlich teilweise die Rendite sieht, die Börse zum Beispiel erwartet, dann verstehe ich, wie nachher da ein bestimmtes Misstrauen ist. Aber nein, unsere Camping, die sind profitabel und wie jede Unternehmung können wir es uns nicht leisten, nachhaltig Verlust zu machen. Aber sicher haben wir als TCS hier einen anderen Approach, den man übrigens auch bei der Ambulanz gespürt. Wir haben in unseren Statuten auch gemeinnützige Zwecke, die wir verfolgen, wie Verkehrssicherheit. Kinder von der Schule sicher heimbringen und von der Heim in die Schule. Und ja, das gibt uns ganz sicher eine andere Diskussionsbasis. Am Schluss sind das aber Ausschreibungen. Und in den Ausschreibungen sind nachher schlussendlich die wirtschaftlichen Faktoren doch dominant. Und da muss man die Ausschreibungen haben, muss man solide Dossier bringen. Aber wir sind mit Abstand die Grössten in der Schweiz, wir haben viel Erfahrung. Und ich würde sagen, jetzt bei Solothurn weiss ich nicht, aber ich bin überzeugt, dass das Dossier ausschlaggebend war und nicht der Brand. Ja.
Also ich kann nur sagen, es ist super gemacht, es ist wunderschön gelöst. Es hat eine mega gute Beiz dort. Also es gehen auch ganz viele Leute her, die nicht wollen campieren. Es ist wirklich cool gelöst. Kommen wir noch über zu eurem politischen Engagement. Also das Auto wird ja immer wie mehr also ein bisschen negativ beurteilt. Es macht Lärm, es stinkt halt immer noch. Okay, wenn es mit Strom fährt, dann macht es ein bisschen weniger Lärm und stinkt ein bisschen weniger. Dichter Stress ist da, oder in diesen Städten hat man immer wie mehr Leute und immer wie mehr, die auch noch irgendwie halt mobil sein wollen. Ist das für euch auch eine Stresssituation mit Zürich oder Basel oder Bern, dass die mehr oder weniger euch nicht mehr so lieben, weil jedes Mal, wenn sie eine verkehrsberuhigende Massnahme, wenn wir sagen, machen, so euch Parkplätze wegnehmen oder so etwas, dann sieht der TCS rot.
Also, zuerst, wir sind nicht ein Autoclub. Und zwar schon lange, übrigens, wie es vorhin kurz angetönt, hast du angetönt, Gründung. Wir sind als Veloclub gegründet worden. Und wir sehen uns ganz klar als Mobilitätsclub. Wir sind der grösste Velopannenhelfer der Schweiz. Und wenn ich schaue, wie viele von unseren Mitgliedern Velos haben, dann sind wir auch der grösste Veloclub der Schweiz oder vertreten am meisten Velofahrer.
Das ist eine Zwischenfrage. Also wenn ich jetzt mit dem Velo unterwegs bin und ich bin TCS-Mitglied und meine Kette reisst, dann kann ich auch um TCS anrufen?
Selbstverständlich.
Und dann kommt meine Kette wieder zusammenhängen?
Selbstverständlich. Oder transportiert, wenn man es nicht flicken kann, transportiert mit dem Velo an den nächsten.
Und das muss ich nicht noch über weiteren Edi-Schutzbrief 48 noch absichern?
Eingeschlossen in der Mitgliedschaft. Schweiz ist ihre Mitgliedschaft.
Das ist cool. Das ist cool zu wissen. Ich hätte schon ein paar Mal am TCS angerufen, wenn ich das gewusst hätte.
Also, es gibt beim Velo eine kleine Einschränkung. Man muss mit dem Velo bis an die nächste befahrbare Strasse gehen. Also wenn man jetzt Mountainbiker ist, dann muss man halt das Velo noch stossen, bis man an die erste Strasse kommt, wo noch ein effektives Pannenfahrzeug
kommt. Wer kommt denn gleich? Pannendienst, der auch Auto fliegt?
Ja, Frage mal einen Automecher, ob er sich kompetent fühlt, um ein Velo, was hast du gesagt, eine Kette zu flicken.
Ja, ja.
Selbstverständlich.
Ah, der kann das?
Ja, sicher.
Ja, super, super. Und sonst, aber jetzt haben wir noch deine Adresse, sonst rufen wir dir an. Ja, genau. Nein, gehen wir zurück zum politischen Engagement. Mhm. Also, ich hatte ja verschiedene Knatschen auch schon gehabt. Der Basel, glaube ich, oder? Die haben wollen, wollen Parkplätze minimieren und so weiter. Und dann haben sie gesagt, jetzt, das ist genug, jetzt helfen wir, Gegensteuer zu geben.
Also, man kann sich einfach mal vorstellen, wenn alle Autofahrer streiken, dann bricht ÖV zusammen. Wenn alle ÖV-Fahrer entschließen, das Auto zu nehmen, dann bricht der Autoverkehr zusammen. Und ich glaube, in der Schweiz braucht der eine Verkehr den anderen. Und dass es eine ökologische Verlagerung und auch so ökonomische Massnahmen braucht, das ist unbestritten. Aber wir müssen das Optimum suchen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man aus dieser Dogmatik Strasse versus Schiene zum Beispiel 30% vom ÖV wird auf der Straße.
Also das ist jetzt eine sehr politische Antwort, die du gegeben hast.
Das ist politisch gefragt.
Ich kann das verstehen. Aber Fakt ist ja, dass im Prinzip die Regierung will irgendetwas und die bezieht eine andere Position.
Aber man kann schauen, wie wir uns für Velowege einsetzen in Genf zum Beispiel. Wir haben die CO2-Vorlage, die abgelehnt worden ist, haben wir unterstützt. Das heisst, wir suchen einen ausgewogenen Weg zwischen den verschiedenen wesentlichen Verkehrsträgern. Wir sind übrigens die einzige Organisation, die sich nicht an einem einzelnen Verkehrsträger verschrieben hat. In Freiburg machen wir einen Test zusammen mit dem ÖV von Freiburg und der SBB, wie man zum Beispiel das Auto und den ÖV besser integrieren kann, dass man mit dem Billett einen Parkplatz reservieren kann. Wir sehen das viel mehr als eben, wir müssen miteinander sein und nicht gegeneinander. Jetzt ist es natürlich in der politischen Realität, dass wir sagen, hier macht es jetzt wirklich keinen Sinn, dass man da die Parkplätze wegnimmt. Aber das ist wie wenn man ein Putzleteil rausnimmt aus einem grossen Putzle und nachher die Realität des TCS auf ein blaues Putzleteil reduziert, weil man jetzt gerade am Himmel ist und dabei vergisst, dass der untere Teil des Bildes grüne Wiesen ist.
Eine weitere Frage noch und eine fast von der letzten unserer Zeit ist der Benzinpreisradar. Den habt ihr, glaube ich, auch gemacht, weil ihr euch geärgert habt über die wahnsinnigen Differenzen, sodass eure Mitglieder wirklich schauen können. Weil wenn ich 60 Liter oder 100 Liter tanken muss, sind natürlich 20 Rappen Differenzen viel, oder?
Ja.
Und dann ist der Benzinpreisradar gekommen, der eure Mitglieder füttert, die gehen tanken und dann nachher sagen, dort war so viel heute und so weiter. Das ist fast wie Self-Scanning in der Migros oder im Coop oder so. Die Mitglieder brauchen dazu, um das Ding zu füttern. Ist das heute noch relevant oder hat sich das ein bisschen beruhigt?
Also gemessen an der Anzahl Benutzer, wir haben glaube ich, 10'000 oder so etwas, wo Preise einspeisen, hat er zu meinem Erstaunen übrigens nichts an Relevanz verloren.
Also ich habe etwas gelesen, mal schnell. Die über 38'000 registrierten Mitwirkenden haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 5 Millionen Preisangaben für die fast 4'000 erfassten Tankstellen im Land eingegeben. Ja. Das sind riesengroße Zahlen. Und hätte das dann nachher auch tatsächlich einen Einfluss? Also, gibt es Leute, die wirklich dann schauen können, wie teuer ist das Benzin?
Also wir wissen, dass es viele Abfragen gibt. Was wir noch nicht wissen, ist, gibt es wirklich mehr anekdotische Beispiele, wo Leute sagen, der Preis außerhalb des Dorfes ist jetzt günstiger geworden und vorher war es immer teurer gewesen. Aber inzwischen haben wir ziemlich viele Datenpunkte und wir sind dran, die analytisch zu schauen und schauen, was für einen Effekt effektiv die Transparenz, die Preistransparenz, die wir gebracht haben, auf Benzinpreise hat.
Jürg Wittwer, CEO vom TCS, vom grössten Verein in der Schweiz mit 1,6 Millionen Mitgliedern. Ganz herzlichen Dank, dass du zu Aktiv Radio gekommen bist. Es war mega spannend. Ich hoffe, wir können das gleich mal wiederholen, um noch ein bisschen mehr über den TCS zu erfahren. Danke vielmals.
Danke dir.
Aktiv Radio Interview.